Am Wege, Torrente Arzino. Von den Seitenflüssen des Tagliamento ist der Torrente Arzino einer der schönsten. Während sich die Fella oder der Torrente Put mit breiten Schotterabwändern in die Landschaft einschreiben, bahnt sich der Arzino über weite Strecken fast unterirdisch den Weg. Auf einer Länge von nur 30 Kilometern bildet er dutzende enge Schluchten, über denen das Grün zusammenschlägt, und windet sich das Wasser durch glatt geschliffene Gumpen und Kolke, um hin und wieder eine Steilstufe zu nehmen oder plötzlich in Kaskaden talwärts zu stürzen. Zugleich verleiht ihm das weiße Gestein eine leuchtend türkisgrüne Farbe, die selbst der berühmten Soja das Wasser reichen kann. Das gilt auch für die besondere Wassergüte, von der die marmorierte Forelle, der seltene Flusskrebs oder die anspruchsvolle Groppe, auch Rotzkopf oder Dolm genannt, profitieren. Wanderern macht es der Arzino allerdings nicht leicht. Aufgrund seines schluchtartigen Verlaufes ist er über weite Strecken schwer zugänglich und mangelt es an begleitenden Wegen. Das prädestiniert ihn für sportliche Aktivitäten wie Kajakfahren, Rafting und Canyoning. Auch Taucher haben am kristallklaren Wasser ihre Freude. So befördert der Fluss, wenngleich in bescheidenem Ausmaß, den sanften Tourismus, namentlich in San Francesco, das zur Gemeinde Vito d'Asio gehört, wo sich das Tal auf einer Länge von 2 Kilometern weitet und eine etwas größere Ansiedlung entstehen konnte. Hier finden sich immerhin ein Agriturismo und eine Trattoria mit Übernachtungsmöglichkeit, eine Seltenheit in dieser Gegend. Beliebt ist der Torrente Arzino auch bei den Einheimischen, wenn sie an heißen Tagen Abkühlung suchen. Die beste Badestelle, sie ist Ausgangs- und Endpunkt der hier beschriebenen Wanderung, befindet sich unterhalb des Weilers Cerdevol, wo der Fluss einen Haken schlägt und zwischen 2 Engstellen eine Sandbank mit flachen Felsplatten ausgebildet hat. Auch unweit der Brücke von Bert am Fuße des Monte Prat tummeln sich im Sommer die Wasserratten. Kinder bezahlen den Spaß mit blauen Lippen, denn selbst in Hitzeperioden steigt die Wassertemperatur selten über 15 Grad. Jugendliche riskieren Kopf und Kragen, indem sie von immer höheren Klippen springen oder sich vom Fluss in die gefährliche Nähe eines Wasserfalls ziehen lassen. Nicht zur Nachahmung empfohlen ist der Tauchgang des Apnoe-Sportlers Massimiliano Bidoni, der 2015 ohne Luft zu holen am Grunde des Flusses eine mehrere hundert Meter lange Schlucht durchschwamm. Biolungo, Biolung. Was bewog die Menschen im Mittelalter, an dieser abgelegenen Stelle eine Siedlung zu begründen? Die schriftlichen Quellen geben keine Hinweise, auch die Einheimischen wissen keine schlüssige Antwort darauf. Die Frage stellt sich, weil Biolungo im Gegensatz zu den benachbarten Dörfern über keine ausreichenden Weide- und Anbauflächen verfügt, die ein Überleben der Bauern gesichert hätten. Auch wird der Ort von der Sonne nicht gerade verwöhnt. Ein Grund für seine Entstehung könnten die reichen Wasservorräte gewesen sein, wofür der Sorgente Agaviva ein eindrucksvolles Beispiel gibt. Angeblich sind einst kinderlose Frauen und zeugungsunfähige Männer in der Hoffnung auf Fruchtbarkeit zur Quelle gepilgert. Das Dorf profitierte außerdem von der Verkehrslage, denn bis vor 130 Jahren waren die Ortschaften im oberen Val d'Arzino am leichtesten über den Sattel bei Forno und damit über Biolungo erreichbar. Ein guter Kilometer der alten Straße ist heute als Sendero Battaglia di Pradis ausgewiesen. Erstaunlich gut ist die Pflasterung erhalten geblieben. Seine Bedeutung verlor der historische Verbindungsweg mit dem Bau der Straße von Anduins nach San Francesco im Jahre 1890. Es war dies ein Projekt von Giacomo Cecconi, der 1833 in Biolungo zur Welt gekommen war und es vom Hilfsarbeiter zum geadelten Baumeister gebracht hatte. Die Trasse verlief entlang der Arzino-Schlucht, größtenteils hoch über den Fluss und unter brüchigen Steilwänden, damals noch ohne Tunnel und Galerien, sowie dreimal die Talseite wechseln, wofür kühne Brückenbauten erforderlich waren. Auch die klassizistische Dorfkirche mit dem monumentalen Portikus, der sich wie eine Schaukastenbühne dem Dorf zuwendet, ist ein Werk Cecconis. Von hier sind es nur 500 Meter Luftlinie bis zum Castello, mit dem sich der Conte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Denkmal setzte. Der mehrtürmige Bau verbindet Elemente der Romantik und Gotik mit venezianischen Stilmerkmalen nebst Anflügen des Jugendstils. Natur und Backsteine mischen sich mit verputztem Mauerwerk, Vielfältige Fenster, Säulen und Ornamente gliedern die Fassade. Darüber hinaus schmücken farbenfrohe Fresken und weiße Marmorfiguren das eigentümliche Bauwerk. Letztere stellen die italienischen Dichterfürsten Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto und Tacato Tasso dar, über denen Porträts der Malerin und Tizian-Schülerin Irene di Spilimbergo, des Universalgenies Leonardo da Vinci und der Dichterin Vittoria Colonna, der Michelangelo verfallen war, schweben. Eine Etage tiefer sind, neben einer Madonna mit Kind, der Physiker Alessandro Volta und George Stephenson, der fälschlicherweise als Erfinder der Dampflokomotive gilt, verewigt. Dessen Bildnis kann als Verweis auf den beruflichen Werdegang des Schlossherrn gesehen werden. Als Kind mittelloser Eltern und halber Analphabet verschlug es Giacomo Cecconi mit 18 Jahren nach Triest, wo er zunächst die Maurerlehre abschloss, um sich bald als Baumeister selbstständig zu machen und von dem in der ganzen Monarchie boomenden Eisenbahnbau zu profitieren. So wurde er mit der Errichtung dutzender Bahnhöfe entlang der Brennerbahn und Rudolfsbahn sowie von Bahnlinien in Böhmen, Mähren, Slowenien und Kroatien beauftragt. Dazu wurden ihm wichtige Tunnelprojekte wie der Arlberg- und Wohainer-Tunnel sowie der Bau mehrerer Viadukte, darunter die damals längste Eisenbahnbrücke Europas in Boronica bei Juliana, anvertraut. In Spitzenzeiten beschäftigte Cecconi bis zu 16.000 Arbeiter, wovon viele aus dem Val d'Arcino und seinen Nachbartälern stammten. Nachgesagt wurde ihm ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für sein Personal. So soll es beim Bau des Arlbergtunnels, der 1884 nach nur dreijähriger Bauzeit eröffnet wurde, aufgrund seiner umsichtigen Planung und der strikten Einhaltung des 8-Stunden-Tags für Mineure kaum nennenswerte Arbeitsunfälle gegeben haben. Von der Presse als Held des Fortschritts gefeiert und zu Wohlstand gekommen, wurde Cecconi 1885 in den österreichischen Adelstand erhoben und durfte sich hinfort Edler von Monte Cecconi nennen. 5 Jahre später legte er die österreichische Staatsbürgerschaft zurück, wurde Bürgermeister von Vito d'Asio und nahm den italienischen Adelstitel Conte di Monte Cecconi an. In dieser Zeit fallen mehrere Schulbauten in seiner Gemeinde, die er zum Teil aus eigener Tasche finanzierte. Nicht unumstritten war der Bau seines Märchenschlosses, das von kritischen Zeitgenossen als Ausbund von Kulturlosigkeit betrachtet wurde und noch heute wie ein Fremdkörper in der Landschaft steht. Cecconi hatte es als Stammsitz seiner Familie vorgesehen und mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet. So gab es fließendes Wasser, eine moderne Küche und elektrisches Licht. Das Dorf selbst wurde erst 1949 an das Stromnetz angeschlossen, nachdem die Bewohner die nötigen Leitungen in einer kollektiven Kraftanstrengung selbst über den Berg gezogen hatten. Keine Freude machte sich der Conte mit dem enormen Wasserverbrauch. So erstritt sich ein Bauer vor Gericht das Recht, seine Tiere am eleganten Springbrunnen im Schlosspark zu tränken. Nach Cecconis Tod im Jahr 1910 verwaiste das Castello zusehends und wechselte mehrmals die Eigentümer, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg unter öffentliche Verwaltung kam. Heute ist es im Besitz einer Werbeagentur, die mit luxuriösen Fotobüchern ihr Geld verdient. Sie ließ das Schloss mit großem Aufwand renovieren und nützte seither für internationale Meetings hochkarätiger Fotografen und Werbefachleute. Auch für Fotoshootings kann das kitschverdächtige Ambiente gebucht werden. Positiv ist zu vermerken, dass der Schlosspark jederzeit frei zugänglich ist, worüber sich nicht zuletzt die Wanderer freuen. So besteht die Möglichkeit, bei einem Jausenbrot darüber nachzudenken, ob dem Castello nicht doch vielleicht eine gewisse Schönheit anhaftet. Pradis di Sopra. Die Streusiedlung besteht aus einer Handvoll Weiler, wovon Tascans ein wahres Schmuckkästchen ist. Dezent restaurierte Steinhäuser bilden einen fast intimen Rahmen, in dem man als Fremder nur mit Scheu eindringt. Am besten tarnt man sich bei der Besichtigung als Lorbeerstrauch. Lohnend ist auch der Abstecher zur 1935 gegründeten genossenschaftlichen Latteria Turnaria im Ortsteil Orton, die vor einigen Jahren wieder eröffnet wurde. Verarbeitet wird die Milch von rund 70 Kühen und 30 Ziegen aus der näheren Umgebung. Käsekenner loben die hohe Qualität des Formati Salat, der mit dem milden Asino verwandt ist, der Caciotta di Capra und des mit Wacholder veredelten Formadi Frant. Ein Teil der Produkte wird vor Ort vermarktet, der Rest, immerhin rund 1000 Kilo pro Jahr, an Delikatessenläden und Restaurants geliefert. Käse produziert auch der Schafbauer Ignazio, den es aus Sardinien hierher verschlagen hat. Seine Spezialitäten sind Pecorino, Formaggio Altimo, Formaggio Peperoncino und Ricotta, denen eine rustikale Note nicht abgesprochen werden kann. Ein Gustostück ist seine wild zusammengebastelte Jausenstation inklusive bunter Leuchtschrift. Um sein abgelegenes Gehöft zu finden, folge man dem zerfransten Wegweiser. Im Herbst des Jahres 1917 brach der Erste Weltkrieg über Brades di Sopra herein. Nach der Niederlage von Caporetto, von den Österreichern als Wunder von Karfreit bezeichnet, weil ihnen durch den Einsatz von Giftgas der Durchbruch an der Isonzo-Front gelungen war, hatten sich zwei italienische Divisionen auf die Westseite des Isonzo zurückgezogen. Tausende Soldaten waren von ihrem Heer abgeschnitten und flohen vor den österreichischen Truppen und ihren deutschen Verbündeten Richtung San Francesco im Val d'Arcino. Am 5. November, von einer Übermacht deutscher Jäger gestellt, setzten sich die Alpine zunächst erfolgreich zur Wehr, ehe sie am nächsten Tag vernichtend geschlagen wurden. Die militärisch sinnlose Schlacht von Brades dauerte fast 12 Stunden und kostete rund 200 Soldaten das Leben. Die ehemaligen Kriegsgegner fanden am Cimitero di Guerra di Brades, dem einzigen Soldatenfriedhof der Provinz Pordenone, ihre letzte Ruhestatt. Er wurde auf einem Abhang angelegt, der auch der Hierarchie der Toten entspricht. Im oberen Bereich sind die Sieger mit Betonkreuzen verewigt, in der unteren Hälfte liegen die gefallenen Italiener von keilförmigen Grabsteinen beschwert. Nichts könnte den Begriff der Niederlage besser zur Darstellung bringen.